Der RT-Deutsch-Podcast Spezial.
Willkommen zur zweiten Folge zum Thema die deutsche Geschichtsaufarbeitung der SS-Verbrechen an der sowjetischen Bevölkerung. Die entmenschlichende Darstellung der sowjetischen Opfer des Zweiten Weltkrieges haben wir schon im ersten Teil angefangen näher zu beleuchten. Hier eine kurze Zusammenfassung zur Erinnerung. Das vermittelte Bild über die Rolle der Sowjetunion und ihrer Bevölkerung ist im Großen und Ganzen auf folgende Art und Weise aufgearbeitet worden. Die Verbrechen an der sowjetischen Bevölkerung sind relativ. Die UdSSR bestand eh nur aus Stalin und seiner Umgebung. Und die Sowjets sind zu grausam, um Mitgefühl mit ihnen zu haben. Die persönlichen und menschlichen Erlebnisse der sowjetischen Bevölkerung bleiben bis heute in der hiesigen Geschichtsdarstellung unterpräsentiert. Bei 27 Millionen getöteten Sowjetbürgern steht das in keinem Verhältnis. Denn das bleibt bis heute der größte Massenmord der Weltgeschichte. Leonid Iljitsch Beresin erinnert sich, wie er als damals 12-jähriger Junge die Leningrad-Blockade erlebt hat. Bei meinem Besuch bei ihm zu Hause in Berlin erzählte er mir von der faschistischen Okkupation und der berühmten Straße des Lebens, über die er evakuiert wurde. Seine persönliche Geschichte möchte ich euch nicht vorenthalten.
Erinnern Sie sich daran, wie alles begann? Was wissen Sie noch aus dieser Zeit?
Ich kann mich natürlich nicht an alles erinnern, aber ich weiß noch genau, wie der Krieg losging. Zu dieser Zeit befand ich mich im Sommerlager der jungen Pioniere von der Fabrik Rote Fahne. Am Bahnhof Bergasowka, im Umkreis des finnischen Bahnhofs, in 20 Kilometern Entfernung von Leningrad. Der Krieg ging los. Wir sahen Flugzeuge und Fallschirmspringer am Himmel. Die Sommerlagerbetreuer erzählten uns nichts. Auf den Ständen aber gab es die Aushänge. In diesen Aushängen konnte man lesen, dass irgendwas im Gange war. Plötzlich tauchten Eltern auf, weinende und schreiende Mütter. Sie verkündeten, dass der Krieg begonnen hatte. Dass die Hitler-Anhänger die Pioniere holen und aufhängen. Innerhalb von nur wenigen Tagen war das Sommerlager leer. Geblieben war nur eine kleine Gruppe Kinder, so um die 10, 15. Auch ich war unter ihnen. Wir wurden nicht abgeholt. Das tat sehr weh. Mir war nach Weinen zumute. Wie konnte das sein? Dann entschloss sich die Leitung des Pioniersommerlagers, uns nach Leningrad zu bringen. Wie groß war meine Überraschung, als ich auf dem Bahnsteig des finnischen Bahnhofs von Leningrad meinen Opa gesehen habe. Er ist auf diesem Bild hier zu sehen. Er holte mich ab. Im Juli oder sogar August 1941 lebte meine Mutter mit meinen restlichen Brüdern und Schwestern in der Stadt Staraya Russa. Doch sie mussten auch flüchten. Wir haben von ihnen mehrere Monate nichts gehört. Juni, Juli, wir wussten nichts. Plötzlich, als ich zu Hause auf dem Fensterbrett saß und runterguckte, das war nach der ersten Evakuierung, sehe ich eine kleine Frau mit einer Horde von Kindern. Mama sagte dann, komm mit uns. Ich antwortete, ich kann den Opa nicht alleine lassen. Was mit ihm geschehen wird, das wird auch mit mir geschehen. In Leningrad gab es die sogenannten Badajews-Lagerhäuser. Dort lagerten Nahrungsmittel wie Mehl, Zucker und Ähnliches. Am 8. September wurden die Badajews-Lagerhäuser bombardiert. Die Brände waren gewaltig. Schwarze Wolken hingen über dem Stadtteil, im Stadtteil der Allee Ligowski, dort, wo der Moskauer Bahnhof war. Viele meiner Kollegen konnten das sehen und hören. Das war erschreckend. Die Historiker schreiben dazu, sogar wenn die Lagerhäuser das überstanden hätten, wäre der Hunger nicht ganz so schlimm gewesen. In Wirklichkeit schreiben die einen, die Nahrung hätte für 3 Tage gereicht, andere schätzen 30 Tage. Das hätte die Lage etwas erleichtert. Doch die Lagerhäuser brannten. Zucker hat sich mit Erde vermischt. Danach sammelten die Menschen diese Erde auf und aßen sie. Mein Vater wurde im Juli mobilisiert. Unsere Familie lebte damals in einer Leningrader Oblast, in der Stadt namens Staraya Russa. Nach der Mobilisierung besuchte er uns in Leningrad, um von mir und seinem Vater Abschied zu nehmen. Obwohl er zu diesem Zeitpunkt 5 Kinder, also meine Brüder und Schwestern, zurücklassen musste und obwohl er krank war, wurde er trotzdem mobilisiert. Diejenigen, die in der Armee gedient haben, diejenigen, die bei der Luftverteidigung, in der Feuerwehr waren oder in den Fabriken gearbeitet haben, die hatten es ein wenig leichter. Alle restlichen bekamen nur eine tägliche Brotportion. Tatsächlich war das kein echtes Brot, sondern vielmehr eine Art Zusammenmischung. Der Anteil von Mehl war sehr gering. Alles Mögliche war dort drin. Theoretisch konnte man das aber Brot nennen. Man bekam also das kleine schwarze Stück Brot. 125 Gramm. Dafür stand man in der Schlange an.
War das alles, was Sie zum Essen für den ganzen Tag bekommen haben, die 125 Gramm?
Ja, das war alles. 125 Gramm. Das ist ein winziges Stückchen. Brotersatz für den ganzen Tag. Im September gab es vielleicht noch einigermaßen etwas zu essen. Damals hat man gegen die Essenskarten irgendwelche Getreide oder Zucker eingetauscht. Das ermöglichte das Leben wenigstens ein bisschen. Im Oktober dagegen hat sich schon alles verschlechtert. Im November kam dann echte Hungersnot. Dann schaltete man die Heizung ab. Die Leningrad-Blockade fing an. Der schlimmste von allen Blockadewintern brach ein. Überall starben Menschen, direkt vor unseren Augen, auf den Straßen, im Gehen und so weiter. Es gab Fälle, wo das Stück Brot einem mit Gewalt weggenommen wurde oder die Essenskarten einem aus der Hand gerissen wurden. Wenn ein Mensch hungrig ist, hungrig seit mehreren Tagen, wird er ein Gewissenloser. Er wird aggressiver als ein Tier. Er wird zum Unmensch. Er wird zum grausamen Kannibalen. Er kann dir das aus den Händen reißen, wofür du in der Schlange gestanden hast. Man konnte sehen, wie irgendein junger Mann einen beobachtete, als man dort anstand. Es gab eine Zeit, als alle Straßenbordsteige aus Holz, die es in der Stadt gab, auseinandergenommen und verbrannt wurden. Und so begann man, Häuser und Baracken aus Holz auseinanderzunehmen. Auch unser Haus, in dem ich und mein Opa wohnten. Die Feuerwehr und andere Bedienstete kamen und fingen an, unser Haus auseinanderzunehmen. Unsere Sachen hat man im Winter einfach vor die Tür gestellt. Das Regal, das Bett, die Kommode, alles stand auf der Straße. Und wir wurden auf die Straße gesetzt. Der älteste Sohn meines Opas, also mein Onkel, diente in der Feuerwehr. Er half uns, zu ihm umzuziehen. Wir lebten mit seiner Familie. Und das hat uns vor Hunger und Tod gerettet.
Erzählen Sie von der Evakuierung. Wie haben Sie überhaupt davon erfahren?
Als man uns dorthin brachte, war ich in einem Zustand zwischen Leben und Tod.
Mit Opa zusammen?
Ja, mit Opa, Tante Vera und ihren Kindern. Die Straße des Lebens, durch welche wir evakuiert wurden, war nicht einfach, weil die feindlichen Flugzeuge uns ununterbrochen bombardiert haben.
Heißt das, Sie haben die ganze Zeit die Bomber über Ihren Köpfen fliegen sehen?
Wir haben sie nicht nur gesehen, sondern sie sind folgendermaßen vorgegangen. Die Bomber flogen sehr niedrig und sie schossen aus Maschinengewehren auf all die Menschen in den LKWs. Dabei haben wir sogar die Gesichter der faschistischen Piloten sehen können. Sie haben währenddessen gelacht. Das hat ihnen großes Vergnügen bereitet. Sie freuten sich, Greise, Kinder und lebendige Menschen zu vernichten. Sie feuerten auf uns Salven im Rasierflug. Das ist, wenn Flugzeuge sie fast berühren. Die Flugzeuge, die weiter oben waren, bombardierten uns. Der LKW direkt vor uns brach unter die Eiskruste. Ein Teil musste einen Umweg suchen. Das waren also die schlimmsten Erinnerungen.
Ihrem Laster gelang aber die Flucht.
Ja, wir hatten Glück. Unser LKW sowie hunderte von anderen LKWs. Sie fuhren, je nachdem am Tag und in der Nacht, bis zum anderen Ufer. Dort wurden die Menschen empfangen. Man gab ihnen Essen. Ich weiß nicht mehr, was wir bekamen, aber die anderen schreiben, sie bekamen Borscht oder noch was. Es gab auch welche, die zu viel auf einmal aßen und davon dann eine Invasion des Darms bekamen und starben.
Ich möchte auch wissen, wie die Menschen Stalin in dieser Zeit sahen, während des Krieges und während der Blockade.
Damals waren wir eingeschüchtert. Wir hatten Angst. Keiner wagte es, ein Wort zu viel zu sagen. Warum? Weil die Petzerei war allgegenwärtig. Wenn man nicht aufgepasst und etwas Falsches gesagt hatte, dann wurde man dorthin eingeladen, wo man nicht hin wollte. Und das gab ein trauriges Ende.
Wer hat sie eingeladen?
Die Geheimdienstler. Damals waren es das OGPU, danach das NKWD. Menschen, die für die Ordnung im Land verantwortlich waren. In der Stadt, in einer kleinen Ortschaft, auf dem Arbeitsplatz und so weiter. Deswegen waren Menschen natürlich eingeschüchtert. Besonders fürchtete man die Prozesse, die im Rahmen der Bekämpfung von Spionage und Landesverrat durchgeführt worden waren. Diese Kampagne hat sich auch nach dem Krieg fortgesetzt. Bekämpfung der Killerärzte und des Kosmopolitismus.
Also haben die Menschen Stalin gefürchtet?
Ja, Stalin wurde gefürchtet. Aber in den Kriegszeiten kämpften alle für das Mutterland und für Stalin. Sie hielten ihn für ein Genie, das uns den Sieg bringen wird. Öffentlich, in den Massen, hat man sich nur so geäußert. Inwiefern sie ehrlich waren und daran wirklich geglaubt haben, das ist schwer zu sagen. Doch ohne Glauben gibt es keinen Sieg. Menschen glaubten. Ich kann natürlich nicht für alle sprechen. Aber ich weiß Folgendes. Ich wurde zum Beispiel im Jahr 1945 an der militärischen Berufsschule aufgenommen. Das war eine geschlossene Berufsschule mit einer Kaserne und Waffendrill. Wir haben Teil an Märschen und Paraden genommen. Zu diesen Zeiten war dort alles sehr streng. Aber auf der anderen Seite war das eine Rettung für uns, für diejenigen, die keine umsorgende Familie hatten, die keine Eltern hatten. Uns wurde regelmäßig etwas zu essen und zu trinken gegeben. Am Anfang nur Schlechtes, aber es wurde immer besser. Wir bekamen Kleidung, Schuhe und die Marineuniform. Man hat aus uns Menschen gemacht. Das war auch ein großer Zug seitens der Regierung, denn wenn sie 1945 in Leningrad gewesen wären, dann hätten sie Menschenmengen gesehen. Mengen von Jungs und junger Männer haben sich in der Stadt herumgetrieben, in der Hoffnung, irgendeine Beschäftigung zu finden. Denn die Militär- und Marineberufsschulen konnten doch nicht alle aufnehmen. So entstand dann eine Reihe neuer Berufsschulen militaristischen Charakters. Auf diesen Berufsschulen bekam man entweder eine technische oder eine Hochschulbildung. Gleichzeitig bekam man aber auch einen militärischen Rang verliehen. Vor diesem Hintergrund war das natürlich zum Teil eine Lösung der Probleme. Das hat diesen Menschen geholfen, ihr Leben wieder auf die Reihe zu kriegen. Auch wurden damit Raubüberfälle und sonstige Kriminalität größtenteils verhindert, weil diese Menschen nicht auf sich alleine gestellt waren. Es gab viele Invalide ohne Arme, ohne Beine, in Rollstühlen. Dann fiel die Entscheidung, sie alle unter einem Dach zu versammeln. Auch die Obdachlosen und die ohne Familie. Sie alle wurden auf die Insel Valam gebracht, in das Männerkloster. Das ist eine Insel im Ladoga-See bei Leningrad.
Hatten die Menschen während der Blockade den Glauben, dass sie befreit werden, oder hatten sie aufgegeben?
Die Hoffnung bestand natürlich. Alle hofften und wollten hoffen, dass dieser Albtraum bald endet. Dass wir endlich zum normalen Leben zurückkehren können. Jetzt ist es zu schwer zu sagen, wer was gedacht oder gesagt hatte. Weil auch das aus dem Blickwinkel und dem Empfinden der heutigen Welt und Lage erzählt wird. Ich und viele meiner Kollegen zum Beispiel erinnern uns oft an den Hunger. Wie wir oft sagen, das Hungergefühl ist immer noch nicht vergangen und es wird auch nie vergehen.
Auch meine Familie ist vom Zweiten Weltkrieg betroffen. Mein Opa zweiten Grades wurde von den Nazis ins Deutsche Reich verschleppt. Er war dort in mehreren KZ-Lagern, bevor er im Alter von 22 Jahren starb. Er wurde von einer deutschen Familie begraben, die ihm aus dem KZ geholfen hat. Auch andere Familienmitglieder von mir haben ihre Erfahrungen mit den Nazi-Besatzern gemacht. Das Vergessen all der Kriegsverbrechen an der sowjetischen Bevölkerung passt in die heutige deutsche Politik wieder wie eingegossen. Zufall?
Das war der RT Deutsch Podcast.